Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, heute ist wieder Sabbat, heute sind wir hier wieder versammelt. Heute haben wir eine besondere Gelegenheit, den Segen Gottes besonders zu empfangen. Und vor allem heute ist ein besonderer Sabbat. Heute ist ein besonderer Sabbat für uns alle, weil wir heute den Bund, den wir mit Gott gemacht haben, erneuern wollen. Abendmahl ist nicht eine gewöhnliche Sache, etwas, was man einmal in 3 Monaten hat. Abendmahl steht im Kirchenkalender, sagen einige. Und jeder, der da teilnehmen möchte, kann er das, ohne irgendwelche Bedenken. Ob das richtig stimmt, das ist eine andere Frage. Abendmahl ist eine heilige Sache. Und wir erleben immer Abendmahl und immer Worte des Paulus, der sagt, der Mensch prüfe sich aber vorher und dann esse er. Was heißt diese Prüfung? Prüfung, ob du Jesus in deinem Herzen trägst, ob du seinen Weg gehst, so wie er gesagt hat, ob du deine Entscheidung getroffen hast, richtig sein Jünger zu sein. Das sind die verschiedenen wichtige Fragen, die wir immer uns stellen, wenn wir zum Abendmahl kommen und diese besondere Gemeinschaft mit Jesus und miteinander erleben wollen. Ich möchte gerne in einer kurzen Predigt vor dem Abendmahl unsere Gedanken auf Jesus fokussieren. Jesus und das, was er für uns getan hat, Jesus und was er von uns erwartet. Wir haben in der Lektion über die Einheit gesprochen. Und das war ein tolles Thema. Und wir sprechen sehr oft über dieses Thema. Wie kann man das erreichen? Und was bedeutet das? Das sind die Fragen, die wir jetzt gleich am Anfang stellen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen am Anfang. Und zwar 2 Schulkameraden, treffen sich nach Jahren, wo sie zusammen in der Schule waren, vielleicht nach Jahrzehnten. Sie waren schon in einem gewissen Alter. Die haben sich jahrzehntelang nicht gesehen. Und einer besucht den anderen und sie freuen sich, wo sie gedacht haben an die Zeit, wo sie zusammen waren. Aber das Leben ist ziemlich weitergegangen. Ein paar Jahrzehnte sind vergangen und sie wollen sich mal erzählen, was sie erreicht haben. Wo befinden sie sich jetzt? Der eine, der Gastgeber, er spricht über sein Studium. Er hat etwas studiert, was sehr gefragt ist. Er hat eine gute Arbeitsstelle. Er hat eine Position bekommen. Natürlich, das ist eine Verantwortung für ihn. Er sagt selber, dass er Nächte, schlaflose Nächte gehabt hat. Aber die Firma, der Firma geht's gut. Und da sieht man, was er alles erreicht hat. Er zeigt ihm sein Haus, neues Haus, das er gebaut hat. Natürlich davor stellt er seine Frau vor, die leben zusammen in der Liebe. Und schau mal, was ich erreicht habe. Sein großes Haus steht da. Und auch ein großes Grundstück, ganz schön gepflegt. Er hat auch Firmen, die das alles machen. Er steht gut bei Geld, kann alles zahlen. Ein gutes Leben hat er für sich gebracht. Natürlich, er muss viel arbeiten. Er hat viel Termine und viel Verantwortung. Aber er hat viel erreicht. Und du, mein Freund? Dann erzählt er hat auch studiert. Er hat auch eine gute Stelle, aber er hat kein Haus. Er legt nicht Wert darauf. Er wohnt immer noch in Miete, aber das ganze Geld, was er hat, er möchte leben. Hat er ihm gezeigt Bilder, wo er überall in der Welt war. Er wollte Urlaub machen in allen Ecken der Welt. Es gibt kaum eine Ecke in der Welt, die er nicht kennt. In allen Ländern Über die Jahrzehnte war er mit seiner Frau, das Geld hat gereicht und das ganze Geld, das der eine in sein Haus, in sein dem, was er hat, eingesteckt hat, hat der andere in seinem schönen Leben mit Urlauben, mit Reisen, mit Freunden verbracht, in einem guten Leben. Die Frage, die ich stelle nach dieser Geschichte, ist, wer von diesen beiden hat besser gelebt? Wer hat mehr vom Leben gehabt? Interessant, ich habe diese Frage mit dieser Geschichte oft gestellt und ich bekomme verschiedene Antworten. Einige meinen, natürlich der, der Haus hat und so etwas sich aufgebaut hat, der hat mehr vom Leben, denn der andere hat nichts. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, also das Haus muss er sowieso verlassen. Und vielleicht die nächste Generation wird etwas davon haben, wenn er Kinder hat. Wenn nicht, dann wird der Staat nehmen. Und der andere, der hat ein tolles Leben gehabt. Und jetzt mal Frage an euch hier in diesem Kreis. Wer von diesen beiden hat besser gelebt? Die Jahrzehnte. Ich erwarte jetzt keine Antworten, denn das würde so viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich möchte euch anregen, versucht mal für euch eine Entscheidung zu treffen, wer von den beiden besser gelebt hat. Auf der anderen Seite ist die Frage überhaupt wichtig. Die beiden haben ein Ziel gehabt. Und zwar, sie wollen sich ihr Leben gut gestalten. Einer auf eine Weise. Das war seine Ausrichtung. Der andere auf seine Weise. Aber sie sind gesund, sie treffen zusammen, die lachen beide und sie haben ein tolles Leben hinter sich. Gibt es auch Leute, die sagen, eigentlich beide. Man könnte nicht jetzt werten und sagen, einer oder der andere. Jeder hat seine Ausrichtung im Leben, aber etwas verbindet sie. Und zwar, sie wollen etwas für sich selber tun, für ihr Leben. Wo ist die Einheit? Können wir jetzt mal Einheit erleben, wenn wir über die beiden sprechen und sagen, der war besser, der andere nicht? Es gibt eine Begebenheit aus dem Leben Jesu, eine Geschichte, ein Treffen mit zwei Schwestern. Wenn ich so sage, dann bin ich mir sicher, dass ihr gleich wisst, über wen die Rede ist. Und die Geschichte von diesen zwei Schwestern scheint mir ähnlich zu sein. Weil nämlich wir sehen da zwei Ausrichtungen. Und ich möchte gerne vor dem Abendmahl die zwei Schwestern mal ansprechen und Jesu, die Reaktion von Jesus. Im Lukas-Evangelium, im Kapitel 10, möchten wir diese kurze Begebenheit zusammenlesen. Lukas Evangelium, Kapitel 10, ab dem Vers 38. Die Begebenheit mit Maria und Martha. Ab dem Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und viel Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich bin mir sicher, dass seine Predigt, die Zeit in einer Predigt nicht genug ist, wenn wir diese Geschichte detailliert mal betrachten wollen. Ich möchte allerdings nur ein paar Gedanken daraus nehmen und uns ans Herz legen vor dem Abendmahl. Die zwei Schwestern, sie haben einen Wunsch und das verbindet sie. Sie möchten Jesus dienen. Sie möchten eine Gemeinschaft mit Jesus erleben. Diese zwei Schwestern. Ich möchte gerne die beiden jetzt mal unter die Lupe nehmen. Getrennt. Zuerst nehme ich die Martha, weil die Martha zuerst angesprochen wurde. Wir lesen im Text hier und aus dem Kontext kommt auch deutlich hervor, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und steht hier nicht, wie viele waren, aber wir nehmen an, dass eine Gruppe mit seinen Jüngern war er unterwegs und es könnte möglich sein, dass sie 13 Männer waren, 12 Jünger und Jesus. Was bedeutet das, wenn 13 Männer wir zum Besuch kommen? Wo sind die Hausfrauen? Nicht irgendwelche Männer, sondern Männer, die du gern hast, deine Freunde, vor allem Jesus ist da. Das war kein Überfall, keine Räuber. Das waren freundliche Menschen, die du magst. Und Jesus, der Herr, ist auch dabei. Und sie kommen dir zum Besuch, womöglich unangemeldet und hungrig. Im Bericht davor lesen wir, dass sie doch in dieser ganzen Gegend waren und dann zufällig sind sie auch zu diesem Dorf gekommen und Jesus weiß, da wohnt jemand, den er gut kennt. Also, Martha, stellt euch mal die Situation vor. Die Leute kommen, klopfen an die Tür, 13. Freunde, liebe Menschen, die du lieb hast und kannst, sagst, kommt rein. Was machst du jetzt mit ihnen? Ich erlebe manchmal, wenn wir unsere Jugend zu uns einladen, nach Hause. Jugendstunde ist nicht nur geistlicher Teil, sondern nach dem geistlichen Teil kommt Abendessen. Und meine Frau freut sich sehr. Gut, das ist nicht so oft, aber wenn das kommt, dann sagt sie, okay. Und dann ruft sie an, die Jugendleitung sagt, was meinst du, wie viele kommen? Und sehr oft bekommt sie Antwort, 10 bis 15. Einmal hat sie sich für 10 bis 15 vorbereitet. Da kamen 25. Und da hat sie aus dem Kühlschrank, aus dem Gefrierschrank alles genommen, rausgenommen. Und jetzt mal 25 sind da. Natürlich habe ich ihr geholfen. Ich bin ein guter Ehemann. Aber ich wollte euch sagen, was bedeutet für eine Hausfrau, wenn eine Gruppe kommt, die du magst, die du lieb hast. Und dann beim nächsten Mal fragt sie wieder, wie viel kommt ihr? Da kommt die bekannte Antwort, 10 bis 15. Da sagt sie mir, das heißt 25. Sie hat schon Erfahrung. Und tatsächlich, die letzten Male waren wir 25 Leute. Und am Freitag davor, in der Früh, geht sie einkaufen. Sie macht schon einen Plan, was sie machen will. Auch es gibt auch Nachtisch, Nachspeise. Sie wollte alles vorbereiten, damit ein gutes Miteinander, eine Harmonie da ist, wenn die Jugend zu uns kommt. Warum erzähle ich euch das? Wenn ich daran denke, dann verstehe ich die Martha sehr gut. Sie möchte etwas Besonderes für Jesus tun. Jesus ist jetzt gekommen und die alle sind jetzt meine Gäste. Wer weiß, wann die Gelegenheit nochmal kommt, dass ich meinen Herrn empfangen kann. Auch wenn wir lesen, dass sie nicht unbekannt waren, aber trotzdem, das war eine besondere Gelegenheit. Jetzt ist er zu mir gekommen. Und jetzt möchte ich das Beste für ihn tun. Und ich bin mir sicher, dass sie auch hungrig sind, weil sie weiß nicht, was sie zuletzt und wann sie zuletzt gegessen haben. Martha tut alles. Sie weiß genau, welche Mühe, welche Arbeit da ist, aber sie scheut sich nicht. Sie beginnt das. Wegen einem Satz von Jesus, wo er gesagt hat, dass sie sich für zu viel Sorge macht. Übrigens, das machen wir auch heute. Wie viele Male komme ich mit meiner Frau zu jemandem, der uns eingeladen hat, und der hat die Hausfrau so viel gemacht und so, weil wir zusammen essen wollen. Und dann sagt meine Frau so oft, ach, du hast dir so viel Mühe gemacht, du, es muss nicht so sein. Hausfrauen, hört ihr das, erkennt ihr das? Ah, du hast dir so viel Mühe gemacht, es muss nicht so sein. Wir sitzen zusammen, wir essen nur trockenes Brot und trinken Wasser, Hauptsache wir sind zusammen, obwohl wir uns sehr freuen, wenn wir gut essen, nicht wahr? So verstehe ich auch Jesus. Er sagt zu ihr, und was ich sagen wollte wegen diesem Satz von Jesus, stellen wir manchmal diese Martha in Schatten und sagen, nein, das ist nicht gut, was sie gemacht hat. Ich möchte aber nicht. Ich möchte heute Jesus richtig verstehen, was er eigentlich sagen wollte. Ich möchte Martha loben und bewundern und ermutigen für das, was sie gemacht hat. Denn ich erlebe, wie gesagt, bei meiner Frau, wie viel Arbeit da ist, wenn du jemanden tatsächlich, jemandem etwas Gutes tun möchtest. Ja, wir freuen uns in der Gemeinde und jede Gemeinde freut sich auf solche Marthas in der Gemeinde. Wenn es um Gemeindeleben geht, wenn es ums Werk Gottes geht, da brauchen wir viele Marthas. Und Jesus sagt selber, die Ernte ist groß, aber wenige Marthas sind da. Wir brauchen jemanden, der sich nicht scheut, der bereit ist, seine Bereitschaft zeigt, für Jesus was zu tun. Und wir danken dem Herrn für die Kraft, die er uns gibt. Wenn ich an diese Gemeinde, unsere Gemeinde hier denke, dann denke ich und habe vor mir viele Menschen, die sehr anpacken. Wenn das nicht so wäre, könnte diese Gemeinde gar nicht leben. Eine große Gemeinde mit 200, 300 Gemeindegliedern, sie haben viele Menschen. Und sie können viel verteilen. Aber was ist in einer kleinen Gemeinde? Also von daher, ich möchte Martha aus dem Schatten rausnehmen und sagen, Gott braucht solche Menschen. Die Ernte ist groß und Gott braucht Mitarbeiter. Viele, die für Gott tätig sind, die Bibel ist voll mit Verheißungen Gottes für solche Menschen. Und auch Ellen White schreibt dafür. Und wir wissen, alles, was du für Gott getan hast, wird nicht vergessen sein, vergessen werden, sondern im Himmel wird sich das, wird das erwähnt werden. Und wie Ellen White auch sagt, viele Menschen werden sich im Himmel begrüßen und sagen, Bruder, Schwester, ich danke dir. Wenn du damals nicht zu mir gekommen wärst, wäre ich jetzt verloren. Also wer hat das gemacht, Martha oder Maria? Martha war bereit, etwas zu geben. Und natürlich, wenn man sieht, dass der andere nur sitzt und nicht arbeiten möchte, wir erleben das auch in unseren Gemeinden, wenn wir Gemeindewahl haben, dann erleben wir in den großen Gemeinden vor allem, dass viele Leute, ja, bitte nicht mich und so, kommen in die Gemeinde viele Leute und sie sind sehr freundlich und fröhlich in die Gemeinde zu kommen. Sie setzen sich hin und erleben den Gottesdienst und da gehen sie wieder nach Hause. Also Gottes Wort zu hören ist etwas sehr Gutes. Es ist ein Unfall passiert da hinten. Gott möchte, sein Werk auf Erden durch uns tun. Gott möchte sein Werk nicht selber tun. Gott könnte das Evangelium bringen an alle Menschen. Gott möchte das nicht durch die Engel tun, sondern Gott braucht Marthas. Gott braucht dich. Jetzt möchte ich gerne zu Maria kommen. Was macht Maria? Vers 39 sagt, sie setzt sich zu Füßen Jesu und hört seinen Worten zu. Was tut sie eigentlich? Was für ein Bild ist das? Wir haben diese Bilder aus alten Zeiten, wo ein Opa auf einem Sessel sitzt und die Kinder gierig, eine gute Geschichte, spannende Geschichte zu hören, sie sammeln sich so um den Sessel herum. Und der Opa erzählt spannende Geschichten. Und die Kinder, die hören mit Augen und Ohren und mit ganzem Körper. Ganz spannend. Leider solche Bilder haben wir nicht mehr. Denn auch solche Kinder haben wir nicht mehr. Heute herrscht Smartphone, Internet und die Kinder sind nicht frei und die Jugendlichen. Wir Erwachsenen auch. Ich erlebe, dass die Leute aus der U-Bahn rauskommen und schreiben irgendwelche Botschaften. Und da sage ich, komm du mal raus zuerst und finde einen Platz, ein Eck und dann kannst du stehen und schreiben. Aber sie gehen so mal durch die Menge und schreiben. Und manchmal stören sie mich. Aber du darfst nicht sagen. Was macht die Generation von heute? Damals war es anders. Der Opa erzählt Geschichten und die Kinder hören gerne zu. Das macht Maria auch. Sie erniedrigt sich. Sie zeigt Demut. Sie sitzt bei Füßen Jesu. Auf dem Boden, wahrscheinlich. Oder auf einem kleinen Hocker. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der Text sagt, sie sitzt bei den Füßen Jesu und schaut ihm ins Gesicht, in seinen Mund, auf seinen Mund. Jedes Wort, das aus seinem Mund kommt, findet sie spannend. Und sie merkt gar nicht, was um sich herum passiert. Wenn jemand sich so dem Wort Gottes begibt oder anvertraut, da merkst du gar nicht, was um dich herum passiert. Maria ist es ganz offen für die Rede Jesu. Jesus fesselt sie. Und sie sieht nur Jesus vor sich. Und denkt genauso wie ihre Schwester und sagt, jetzt ist Jesus bei mir. Jetzt kann ich ihn so hautnah erleben. Jetzt kann ich seine Worte so in der nächsten Nähe hören. Und jetzt ist die Chance, bei Jesus zu sein. Ich merke, oder ich würde es so interpretieren, Maria war nicht faul. Sie war nicht so, dass sie nicht arbeiten wollte. Aber wie gesagt, Jesus hat sie gefesselt mit seinen Worten und sie hat das alles so erlebt. Eine Frage an dich, an uns alle. Wann hast du schon mal erlebt, dass das Wort Gottes dich gefesselt hat? Dass dir nichts anderes wichtiger war, sondern nur das Wort Gottes. Dass du alles liegen lassen hast, dass nichts anderes eine Bedeutung für dich hatte, sondern das Wort Gottes. Ich möchte jetzt auch keine Antworten von euch, aber ich stelle eine Frage zum Nachdenken. Erinnere dich mal, wann hat dich das Wort Gottes so gefesselt, dass nichts anderes in dieser Welt dir wichtiger war, als das Wort Gottes zu hören. Auch die Bemerkungen von deiner Nachbarschaft und von deinen Freunden, das macht dir nichts aus. Du kennst Jesus. Die Leute können dich auslachen. Die könnten dir etwas anderes anbieten. Es gibt viele Angebote in dieser Welt, aber dich fesselt das Wort Gottes und nichts anderes hat eine Bedeutung für dich. Wir haben das auch bei den Emmaus-Jüngern erlebt. Eine Erfahrung mit Jesus, wo sie dann nachher unter sich sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete? Wem von uns brennt das Herz, wenn wir Jesu Worte hören? Vielleicht können wir mal schon jeder über sein Leben nachdenken. Vielleicht treffen wir neue Entscheidungen. Abendmahl ist genau eine Möglichkeit, ein Moment der Errettung, ein Moment, wo du neue Entscheidungen triffst, ein Moment, wo du ein Abschnitt deines Lebens vor 3 Monaten beendet hast. Jetzt schaust mal in die Zukunft für die nächsten 3 Monate, weil wir normalerweise alle 3 Monate Abendmahl haben. Was wird mit dir sein bis zum nächsten Abendmahl? Kannst du mal eine Entscheidung treffen? So Jesus aufzunehmen, dich fesseln zu lassen und dann schaust mal, welche Veränderungen in deinem Leben vorkommen. Aber, obwohl das so herrlich klingt, haben wir heutzutage wenig Zeit dafür. Wir sind so beschäftigt, wir haben so viel zu tun, wollen wir so viel erreichen und auch viele Angebote. Jesu Stimme ist sanft und leise. Da musst du tatsächlich zur Ruhe kommen, musst du stille Zeit erleben, musst du dir stille Zeit nehmen. Die Zeit kommt nicht von sich alleine. Alle diese Dinge kommen nicht einfach so zufällig, sondern der Mensch trifft eine Entscheidung und dann sagt, jetzt möchte ich eine stille Zeit mit Jesus erlebe. Ich mache Tür zu, interessiert mich nichts anderes, jetzt bin ich nur mit meinem Herrn zusammen. Und dann hörst du seine Stimme. Ganz leise und ganz fein und still. Wenn man das macht, dann erlebt man Jesus auf einer anderen Weise. Am Anfang habe ich die Geschichte von diesen 2 Freunden erzählt und habe die Frage gestellt, wer hat besseres Leben gehabt? Jetzt möchte ich mal auch zumindest die Frage stellen, was meint ihr, wer hat besser gehandelt, Martha oder Maria? Natürlich nach dem Wort Jesus sagen wir alle Maria, sicher. Aber Jesus möchte, dass wir nicht 2 Personen vor uns sehen, sondern nur eine. Und zwar du. Du sollst dich selber sehen. In uns sollte eine Maria leben. Maria, die viel Zeit findet, die gefesselt wird durch das Wort Jesu. Das bin ich. Das möchte ich sein. Durch die Hilfe Gottes. Und deswegen mein Gebet vor Gott, dass er mir hilft, wie Maria zu sein. Ich bin die Maria. Auf der anderen Seite möchte ich Martha sein. Möchte ich aus dieser Kraft heraus, die ich von Jesus bekomme, in der Gemeinschaft mit ihm, auch vieles für Jesus tun. Auch wenn 13 Leute unangemeldet mal zum Essen kommen. Oder nur war das nur ein Essen oder haben sie übernachtet dort und Frühstück auch und Abendessen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, auch wenn es etwas schwer ist, tue ich das für Jesus. Und das ist mein Ziel. Und das ist der Sinn von dieser Sache, von dieser Geschichte für mich. Gott möchte, dass du und ich sowohl Martha bist, als auch Maria. Und dass wir so Jesus in uns aufnehmen. Jesus sagt hier, Maria hat das gute Teil erwählt. Jesus lobt nicht hier Maria. Jesus lobt und hebt hervor dieses Teil, was sie genommen hat. Nicht ein Mensch wird hier gelobt, sondern etwas, was die Ausrichtung. Maria hat das gute Teil erwählt und das wird nicht von ihr weggenommen. Was ist dieses gute Teil? Wir haben in der Geschichte mit Petrus bei der Fußwaschung, und jetzt wollen wir mal auch diese Geschichte kurz betrachten, anstatt dass wir später die vorlesen. Jesus hat die Fußwaschung mit den Jüngern. Und dann kommt er zu Petrus. Alle anderen wahrscheinlich haben sich gewundert, aber haben sie das angenommen, was Jesus gemacht hat. Aber als er zu Petrus kam, Petrus sagt, Moment mal, du mir meine Füße zu waschen? Wer bin ich denn? Ich bin nicht würdig, dass du mir meine Füße wäschst. Jesus sagt, was ich tue, du weißt jetzt nicht, aber du wirst irgendwann mal erkennen. Und dann kommt ein Wort, ein Satz mit dem Teil. Maria hat gutes Teil erwählt. Petrus hat jetzt auch Teil vor seinen Augen. Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil an mir. Und das war, sage ich euch, ein Hammer. Hammerbotschaft. Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil an mir. Du kannst eine Entscheidung treffen, gutes Teil dir darüber nachzudenken, aber wenn du das nicht tust oder wenn du mir nicht erlaubst, dir deine Füße zu waschen, dann hast du kein Teil an mir. Und Petrus, in einem Moment versteht er, was das bedeutet. Es ist nicht alles damit getan, mal Christ zu sein. Es ist nicht alles damit getan, sich im Wort Gottes auszukennen. Es ist nicht alles damit getan, dass man auch in die Kirche kommt und den Gottesdienst erlebt. Es ist nicht alles damit getan, dass du deinen Mitmenschen Gutes tust, obwohl das alles gut ist, sondern wenn du nicht an Jesus teil hast, dann hast du dein ewiges Leben verpasst. Und das ist deutliche Botschaft aus diesem Text. Petrus in einer Sekunde versteht er gut, was das bedeutet. Und dann sagt er, wenn es so ist, dann sind die Füße ganz wenig. Wasche mich ganz. Ich möchte so viel Teil an dir haben. Ganzen Körper. Ich möchte uns allen auch das ans Herz legen. Wasche mich ganz rein. Nicht nur meine Füße. Es gibt viele Flecken in meinem Charakter. Es gibt viele Flecken in meinem Leben. Es gibt vieles, was ich in dieser Herausforderung des Lebens tue. Es gibt vieles. Aber Jesus, wasche du mich rein. Und so möchte ich ein Teil an dir haben. Ihr Lieben, wir feiern heute das Abendmahl. Ich würde uns allen wünschen, dass wir dieses Teil an Jesus haben und dass wir das auch erneuern, dass wir uns von Jesus waschen lassen, dass wir neue Entscheidungen treffen, Jesus nachzufolgen, zu Füßen Jesu zu sitzen, diese stille Stimme Jesus zu empfangen, gefesselt zu sein durch das Wort Gottes und dass diese Zustände unser Leben verändern und dass wir auch zum nächsten Mal vieles bis zum nächsten Mal mit Jesus erleben und sagen, Herr Jesus, ich habe dieses gute Teil gewählt und ich möchte mit dir leben und für dich tätig sein durch deine Gnade. Ich wünsche uns allen Gottes Segen. Auch in dieser Stunde, wenn wir zum Abendmahl kommen. Wenn wir das Brot und den Kelch zu uns nehmen, den Wein, Symbole für Jesu Körper, wo er sagt, mein Leib und sein Blut. Was bedeutet das alles für uns, dass wir das heute mit Jesus erleben? Und wir werden jetzt ein Lied hören von unseren Jugendlichen. mit dieser Thematik, mit Brot und Wein, was das für uns bedeutet.